Der Grund, warum wir feiern, ist immer ganz einfach. Es ist eine Person, es ist Jesus Christus. Amen. Und es ist dann auch der Vater und der Heilige Geist. Ich bin so begeistert mal wieder von dem Glauben, den wir teilen, weil der einfach so genial ist. Also wenn man sich auch mal, wenn man mal so nach rechts und links schielt zu anderen religiösen Systemen, dann komme ich immer wieder so dahin zurück, dass der christliche Glaube einfach so genial ist. Nicht, weil alles ganz einfach ist, manches ist auch schon nicht so leicht zu verstehen, manches führt dann zu einem Staunen, ja, zu einem staunenden Glauben. Und ich möchte heute mit euch eine Episode sozusagen anschauen, als Jesus hier auf Erden war und mit seinen Jüngern unterwegs war, weil das ist ja der Kern eigentlich, von dem wir so viel lernen können, wie er damals mit den Jüngern gelebt hat und mit den anderen Zeitgenossen. Und weil er ja auferstanden ist und lebendig hier in unserer Mitte, dürfen wir davon lernen. Ich lese aus Matthäus 12 die Verse 1 bis 8. Matthäus 12, die Verse 1 bis 8. Zu der Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder und seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren auszuraufen und zu essen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die, die mit ihm waren, essen durften, sondern allein die Priester? Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester am Sabbat im Tempel den Sabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ich weiß nicht, wie vertraut du bist mit diesem Text, wie oft du ihn gelesen hast. Ich habe immer das Vorrecht, wenn ich Predigt vorbereite, dass ich da so richtig tief eintauche und mir das vorstelle und quasi so mit Jesus mitgehe, mich auch als ein so ein Jünger sehe und dann die Pharisäer sehe und dann das ganze Setting. Jesus und die Jünger, Jesus und sein Umgang mit dem Wort Gottes. Nun, der Auslöser für diese Geschichte war ja ziemlich banal. Die Jünger haben Ähren ausgerauft. Also da die Getreidefelder, die hatten gut Korn dran und Jesus ging mit seinen Jüngern daher und dann haben die Ähren ausgerauft. Also sich so ein bisschen was abgestriffen davon, um das zu essen, weil sie hungrig waren. Auch mal eine interessante Randbemerkung: Bei Jesus, durch Jesus bekommen wir ja die Fülle des Lebens. Aber interessanterweise kann man auch mal hungrig sein. Die Jünger waren hungrig. Also ich glaube, die waren richtig hungrig. Das war nicht so, wenn ich das so auf mich heute übertrage und wir gehen spazieren oder so und ich denke, ach, ich mache mal so ein paar Körner ab, dann hat das ja irgendwie nichts mit Hunger zu tun. Wir kennen ja meistens, Gott sei Dank, gar keinen Hunger. Also ich meine mal richtig Hunger. So Appetit kennen wir natürlich schon, das kennen wir ziemlich viel. Und dann müssen wir damit klarkommen, wie viel wir essen und so. Aber die hatten richtig Hunger. Also sie haben an anderer Stelle mal gesagt, sie hatten keinen Mangel. Als Jesus sie fragte, haben sie gesagt, nein, wir haben nie Mangel gehabt. Aber die haben schon Zeiten gehabt, wo sie hungrig waren. Die waren jetzt so mit Jesus unterwegs und sie hatten Hunger. Und dann haben die sich da was abgerissen, um das zu essen, um den Hunger zu stillen. Und nun kommen Pharisäer. Pharisäer waren sehr fromme Menschen, es waren Menschen, die haben das Wort Gottes sehr ernst genommen. Die haben, also es war das Alte Testament, was sie ja damals hatten und die Gebote und das, was Mose gesagt hat. Und das waren so Zeitgenossen, möchte mal sagen, die müssten uns eigentlich auch sympathisch sein. Wir sind ja auch im Großen und Ganzen Menschen, die sagen, das Wort Gottes ist uns wichtig. Daran soll man sich halten. Das ist gut. Das hat der Heilige Gott gesprochen. Aber die Pharisäer, die waren so veranlagt, aber die haben dann manches ein bisschen übertrieben. Und vor allen Dingen haben sie dann mit dem Umgang mit dem Wort Gottes so eigene Ziele noch gehabt. Sie wollten einfach Gott zeigen: Gott, ich bin ganz toll und ich bin ganz fromm und ich halte alle Gebote. Auf mich kannst du stolz sein. Und ja, die anderen sind halt schlimm. Jetzt kann man ja mal nachschauen, wie war denn das eigentlich mit dem Wort Gottes? Wenn die Pharisäer sagen, man darf die Ehren nicht ausraufen und dann schon am Sabbat gar nicht, das darf man da nicht, dann kann man mal nachgucken, weil im fünften Buch Mose gibt es eine Aussage zum Ehrenausraufen, die sich jetzt nicht auf den Sabbat bezieht, aber die mal so überhaupt etwas zum Ehrenausraufen sagt. Da heißt es nämlich, wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abstreifen. Die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Also mal wieder sehr schön plastisch ausgedrückt. Wenn du Hunger hast, darfst du dir ein bisschen abstreifen, darfst das essen. Aber komm nicht mit der Sichel an und mach da mal so eine Ernte von einem Feld, was dir gar nicht gehört. Also sehr pragmatisch. Aber es sagt eben, wenn ein Mensch wirklich Hunger hat, ein echtes Bedürfnis hat, dann darf er sich was abmachen. Nun steht da gar nichts bei, so direkt zum Sabbat, aber die Pharisäer, die haben sich ja zu den Regeln im Alten Testament nochmal ein richtig neues Werk noch dazu geschaffen, das nennt man Mischna, ist auch aufgeschrieben und die haben das nochmal, die wollten das ganz genau wissen, was heißt denn arbeiten am Sabbat und was heißt nicht arbeiten, was darf man denn nicht? Wer von uns mal in Israel gewesen ist, der hat da auch bestimmt interessante Erfahrungen gemacht, was da am Schabbat alles gar nicht funktioniert. Ich glaube, Aufzüge und so, gibt es eine Menge Sachen und da sind die dann sehr findig, wie die das dann am Tag vor dem Schabbat so alles vorbereiten und dass sie dann wirklich den Ruhetag haben und dass sie dann danach wieder alles so machen können wie gewohnt. Also in der Mischna, Schabbat 7 steht das, da steht, es ist verboten, am Sabbat Ehren auszuraufen. Interessant ist also, dass Jesus, der hier mit seinen Jüngern unterwegs ist, also nicht gegen die Gebote des Alten Testamentes spricht, aber gegen diese Zusatzüberlieferungen der frommen Menschen. Er nimmt die Jünger in Schutz und sagt, dass das so okay war. Ich kann mir so vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht war das mit den Jüngern ja so, die hatten so richtig Hunger und die waren mit Jesus unterwegs und dann, ob es Petrus war oder einer von ihnen, rauft da so ein bisschen ab und isst ein bisschen und auf einmal sagt jemand, es ist Schabbat, das darfst du gar nicht. Und er, ich meine, das waren auch alles fromme Juden. Oh, Entschuldigung, das darf ich ja gar nicht. Und dann ist Jesus da, ihr Meister, ihr Rabbi, der Herr und nimmt sie in Schutz. So, wow, da kann ich mir vorstellen, dass sich das Blatt total gewendet hat, weil die hatten alle Hunger. Dass er, okay, wenn er gesagt hat, Petrus, komm, iss mal die Körner, ist in Ordnung. Du hast ja total Hunger. Und vielleicht sind die anderen dann auch noch zum Feld gegangen und haben sich auch noch was abgerauft. Jesus versteht Menschen. Jesus versteht Bedürfnisse. Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen und nicht das Gefängnis. Aber die Pharisäer hatten also richtig ein Problem damit. Die waren entsetzt, die waren entrüstet. Das war ja eine ihrer Hauptaufgaben, die Hüter des Gesetzes zu sein, die Hüter der Gebote und eben dann auch noch der Zusatzgebote. So, damals sind die Juden aufgewachsen und sie haben vieles auswendig gelernt aus dem Alten Testament, aber wir dürfen uns nicht so vorstellen, dass die jetzt so bibeltreu waren in diesem Sinne, wie wir manchmal denken. So manches wussten die auch nicht genau. Und da haben die halt gesagt, ja, wenn die Pharisäer das so sagen, dann ist das ja so. Also, jetzt setzt Jesus an und erklärt das Ganze nochmal ein bisschen tiefer. Und er geht richtig so in einen schönen, herrlichen Dialog oder eine Diskussion oder soll ich sagen eine Debatte mit den Pharisäern. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als ihn hungerte und die Leute mit ihm, als David nämlich einen schweren Kampf zu führen hatten. Er und seine Soldaten waren in einem schweren Kampf gewesen und sie waren total ausgezehrt und hungrig und sie haben ja aus ihrer Sicht Gott gedient und dann, es gab nichts zu essen und dann hat David um die Schaubrote gebeten. Also heiliger geht's kaum. Das waren die Schaubrote und interessanterweise hat der damalige Priester, der da gedient hat, hat sich darauf eingelassen. Irgendwie ist da was ganz Besonderes von Gott passiert, ja, dass David also dann diese Brote bekommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Priester so gesagt hat, aber erzähl das nicht weiter, ne? Aber der Priester hat einfach so ein Erbarmen gespürt. Der David und seine Krieger, die sind total hungrig, also hier. Und Jesus bezieht sich auf diesen David. Und dieser David war natürlich eine ganz hohe Autorität in den Augen der Pharisäer. Eine der schillerndsten Personen des Alten Testaments überhaupt. Also auf David hat man sich gerne bezogen. Ja, der Mann nach dem Herzen Gottes steht mehrfach im Alten Testament. Und Jesus bezieht sich auf ihn. Wow. Das hat schon mal die Pharisäer auch ein bisschen irritiert und so. Sie haben ja auch gern mit David argumentiert, wenn sie argumentiert haben. Und hier also sagt Jesus, legt also nach und sagt, in der Not haben sie sogar die Schaubrote gegessen von König David. König David. Ist nicht auch Jesus ein König? Und ist Jesus nicht der größere König? Und Jesus macht weiter, ein weiteres Argument. Er sagt, aber wisst ihr denn nicht, dass die Priester auch am Schabbat ihren Dienst tun im Tempel? Das ist ihre Arbeit. Sie arbeiten im Tempel, an dem Tag, an dem man ruhen sollte. Aha. Und da haben sie doch da nicht permanent gesündigt. Nein, auch das ist eine Ausnahme, die von Gott her geregelt war, auch das kann man im Alten Testament nachlesen, genau welchen Dienst die Priester und wie das genau sich abgespielt hat und was sie da im Tempel getan haben oder im Allerheiligsten oder im Heiligtum. Es gab ja so Stiftshütte und dann Tempel und so. Und er bezieht sich auf die Priester. Er sagt, die Priester haben am Sabbat Dienst getan. Das ist dann wohl auch so eine erlaubte Ausnahme. Die haben sich doch nicht permanent verschuldet vor Gott. Und ist nicht auch Jesus ein Priester? Ja, er ist der Hohepriester sogar. Das wird uns im Neuen Testament auch vor Augen gemalt. Und ist Jesus nicht der höhere Priester als alle anderen Priester, die vor ihm Dienst getan haben? Und dann, es wird immer spannender und für die Pharisäer immer schwieriger. Und es war nicht, um die Pharisäer zu ärgern, sondern Jesus ist gekommen, um das Leben zu predigen. Um auch Dinge zurückzuführen zum Ursprung. Warum haben wir das Wort Gottes? Warum haben sie damals das Wort Gottes gehabt? Wofür war das eigentlich da? Wer hat das gegeben und in welcher Autorität? Und wozu soll es denn dienen? Da sagt Jesus also, hier ist Größeres als der Tempel. Boah. Wir müssen uns ein bisschen zurückversetzen in die damalige Zeit, ja, um das echt ein Stück weit zu erfassen, was Jesus hier sagt. Für uns ist das ja schon sonnenklar, aber damals gab es noch den Tempel. Und für die frommen Menschen damals, für die Juden, das war der Ort der Gegenwart Gottes. Und der Dienst im Tempel, das war etwas ganz Hohes. Eltern haben sich gefreut, wenn ihr Sohn dazu ausersehen war, Tempeldienst zu tun. Da ist man dreimal im Jahr hingepilgert, wenn man denn konnte, um Gott zu feiern. Und hier also sagt Jesus, hier ist Größeres als der Tempel. So, ich kann mir vorstellen, Pharisäern, denen ist die Kinnlade so runtergefallen, die haben die gar nicht mehr zugekriegt. Wie Größeres als der Tempel. Und so nach und nach war jetzt die Chance da für die Pharisäer und ich glaube, bei den Jüngern war das auch noch irgendwie so, dass die Frage, wer ist Jesus, sich noch massiv aufdrängte. Wer ist Jesus? Also für die Jünger war klar, ein Rabbi, ein Lehrer, ein Meister, von ihm lernten sie, sind ihm nachgefolgt, waren begeistert von ihm, aber manches haben sie auch nicht verstanden. Naja, und die Kritiker, die haben das nochmal anders gesehen. Es gab die Erwartung, dass der Messias irgendwann kommt. Aber dieser Jesus sah irgendwie nicht so aus oder irgendwie kam der ja nicht mit einer Armee oder überhaupt, es war so ein einfacher Mensch und der ging daher und mit seinen Jüngern und so unspektakulär irgendwo, aber seine Worte, die waren spektakulär. Hier ist Größeres als der Tempel. Hier ist Größeres, es ist das Reich Gottes in der Person von Jesus. Hier ist der Plan Gottes. Und dann bezieht er sich auf einen Propheten, auf Hosea. Hosea, ein ja, alle Propheten waren, für die frommen Leute waren alle Propheten ganz hoch angesehene Menschen, die von Gott berufen waren, die Wahrheit Gottes zu sagen. Ja, wir haben ja die sogenannten großen Propheten und die kleinen Propheten in unserer Bibel im Alten Testament. Das war nicht die Körpergröße, sondern die Länge der Texte. Und Hosea gehörte eben auch dazu. Und er hatte zu seiner Zeit von Gott den Auftrag zu sprechen. Und er hatte diesen markanten Satz geprägt: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. So, das ist jetzt aber mal so ein Spruch, so um etwas ganz deutlich zu machen. Um das ein bisschen auszuweiten und zu erklären, wenn man den ganzen Zusammenhang da von Hosea liest, dann ist es nicht so, dass Gott gegen Opfer ist, gegen Kollekten ist, gegen Hingabe ist. Dagegen ist, dass man auch seine Gebote einhält und dass man sein Leben hingibt und dass man ihm etwas bringt. Aber der Kern von Opfer, der große, große Kern von Opfer bringen ist das Herz und die Liebe zu Gott. Unser Herz und die Liebe zu Gott. Das ist der Kern. Darum geht es. Und zur Zeit von Hosea war das mal wieder total schief geraten. Und übrigens mal so nebenbei gesagt, wenn du denkst, na gut, das ist ja eine interessante Geschichtsstunde hier heute. Nein, 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 es geht um Herzenszustände, die es immer wieder gibt, wenn Menschen mit Gott leben. Es hatte sich so verschoben. Das Herz war nicht mehr nah bei Gott. Das Herz war nicht in Liebe auf den wahren Gott ausgerichtet, sondern es war verrutscht in das Einhalten von lauter Regeln. Dieser Opferdienst und das Opferbringen und den Zehnten geben und was es da alles gab und die ganzen Rituale und das, was Gott alles eingesetzt hatte, um den lebendigen Glauben zu stärken, die Feste zu feiern, den freien Tag zu feiern und da besonders Zeit für Gott zu haben und zur Ruhe zu kommen und Zeit für die Familie zu haben. Alle diese guten Gedanken von Gott, die er gegeben hatte aus Liebe für die Menschen, hatten sich verschoben zu einem herzlosen Gesetze und Gebote halten. Sogar bis dahin zu denken, ja, und wenn ich das mache, ja, dann bin ich heilig und dann wird Gott mich annehmen und dann bin ich gerettet. Also es ging Richtung Selbsterlösung. Es ging darum, nein, wir brauchen nicht, dass Gott uns hilft, sondern wir schaffen das selbst. Wir halten alle Gebote und dann sind wir gerettet und dann kann Gott auf uns stolz sein. Und das ist ein Thema, ein bleibendes Thema, dass hier Dinge verrutscht sind. Und da sagt Gott eben, was ich möchte, ist Barmherzigkeit. Ich möchte, dass ihr barmherzig miteinander umgeht, weil ich bin barmherzig. Wer das Alte Testament liest, wie Gott sich selbst vorstellt, der stellt fest, ja, Gott stellt sich als heilig dar und stellt sich als heilig vor. Ganz, ganz extrem wichtig und gleichzeitig als der Barmherzige, als der Gnädige, als der treu ist, selbst wenn die Menschen nicht mehr treu sind. Denn Gott weiß, dass die Menschen seine Hilfe brauchen. Gott weiß, dass die Menschen es nicht schaffen ohne ihn. Gott weiß, dass diese Kluft, dieser Riss, diese Trennung, diese Unabhängigkeit von Gott einfach dazu führt, dass die Menschen es letztlich nicht hinkriegen. Wäre es nicht so, hätte Jesus nicht kommen müssen. Barmherzigkeit, Liebe zu Gott führt zur Liebe zum Nächsten und führt zur Liebe zu uns selbst, zu einer gesunden Selbstannahme, die Gott uns gibt und die wir brauchen tagtäglich, dass Gott uns annimmt. Also hier hatte Hosea ein scharfes Wort gebracht mitten in das Volk Gottes und hat gesagt, Gott will die Barmherzigkeit, er will euer Herz, er will den Kontakt mit euch und er will, dass wenn ihr Gott liebt und aus Liebe die Opfer bringt und aus Liebe ihm dient und aus Liebe zu ihm den Schabbat haltet, das ist gut, das ist der Sinn der Sache. Aber nicht, um ein religiöses System aufrechtzuerhalten und dann noch andere zu verachten, die das vielleicht nicht so hinkriegen. Barmherzigkeit und nicht Opfer. Im Zentrum des Lebens mit Gott sind nicht die Regeln. Im Zentrum des Lebens mit Gott ist unser Herz. Und Jesus ist gekommen, um das neu aufzustellen, um das neu aufzurichten. Er hat sicherlich darunter gelitten, wenn er die frommen Leute sah, die sich so abgemüht haben, aber ihr Herz war weit weg von Gott. Und er kam und in seiner Person kam das Reich Gottes. In seiner Person hat er wieder dargestellt, wie es eigentlich gedacht war, durch das wunderbare Vorbild, dass man, wer mit Jesus zusammenkommt, der entdeckt irgendwann, früher oder später, den Vater von Jesus. Denn den hat er geehrt und verehrt. Mit ihm hat er geredet, ihn hat er gesucht. Und das ist das, wo ich eingangs sagte, das ist so ein bisschen zum staunenden Anbeten der christlichen Religion und des christlichen Glaubens, das ist mit der Dreieinigkeit. Aber wenn es das nicht gäbe, dann, nein, dann würde was ganz Wesentliches fehlen. Denn Jesus hat gesagt, so wie ich mit dem Vater lebe, so möchte ich, dass ihr auch lebt. Er hat uns diesen Weg vorgemacht. Und wenn wir mit ihm leben, dass wir dann den Vater ehren und dass wir den Vater lieben und dass wir uns ihm hingeben, weil wir ihn lieben. Und warum lieben wir ihn? Weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er uns in seiner Barmherzigkeit irgendwo aufgelesen hat auf dem Weg unseres Lebens. Ich weiß nicht, wo das bei dir so war. Bei mir weiß ich es ganz genau, wo das so war. Und wo es dann immer wieder mal so war, dass ich der bin, der Barmherzigkeit Gottes braucht. Und diese Barmherzigkeit ist immer das, was zuerst kommt von Gott. Und dann lieben wir ihn. Und weil wir ihn lieben, halten wir seine Gebote. Und halten wir das ein und ehren ihn und halten ihn heilig in unseren Herzen. Also das formale, herzlose Einhalten von Geboten, von Gesetzen, erst recht von Menschengemachten, gefällt Gott nicht. Sondern die Liebe zu ihm und die Liebe zu den Menschen. Der Prophet Jesaja hat das auch gesagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen. Jesus, der größte und wahre König, Jesus, der Priester und Jesus, der Prophet. Und jetzt legt er noch einen drauf in diesem Gespräch hier mit den Pharisäern. Denn jetzt sagt er auch noch, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. So, jetzt, ich glaube, das war der Knockout für die Pharisäer. Jetzt wird es ganz ernst. Jetzt wird es ganz dramatisch. Jetzt gab es für sie eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ihn total als falschen Messias abzustempeln oder sich darauf einzulassen. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Was ist der Menschensohn? Der Menschensohn wurde in einem anderen Propheten, nämlich im Buch Daniel, von Daniel wurde der Menschensohn betont. Ganz spannend übrigens, das mal zu lesen. Und der Menschensohn war für die Pharisäer damals ein ganz klarer Begriff. Der Menschensohn ist der Messias. Der Menschensohn ist der Sohn Gottes. Der Menschensohn ist der, der kommt, um diese Welt wiederherzustellen, zu retten und so weiter. Das Ganze, was damit zusammenhängt, das ist der Menschensohn. Und Jesus sagt, der Menschensohn ist der über den Sabbat. Dem Jesus also jetzt schon mehrfach hier argumentiert hat, sagt er, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und jetzt war die Frage für die Pharisäer. Jesus hat dann seine Botschaft, die er ja hier weitergegeben hat, dann nochmal ganz deutlich untermauert in der Geschichte, die danach kommt. Dass er dann in eine Synagoge geht und da ist ein Mann mit einer verkrümmten Hand, mit einer Krankheit, mit einer Lähmung und Jesus geht in die Synagoge und er heilt diesen Mann. Und die Pharisäer oder die Schriftgelehrten, die da leitend den Dienst taten, wollten das verhindern. Weil das darf man nicht am Sabbat. Jesus hat sich nicht beeindrucken lassen. Er hat diesen Mann geheilt. Und ich schätze das so an Jesus. Jesus ist so barmherzig, freundlich, liebevoll, aber Jesus ist auch klar. Jesus ist der Herr. Er wusste, dass das richtig war, das im Sinne des Vaters zu tun. Er kam, um das Reich Gottes aufzurichten. Er kam auch, um Dinge zu korrigieren und massiv mal wieder in die richtige Richtung zu bringen. Wenn Gott barmherzig ist und einen Menschen heilt, dann hat kein Mensch etwas dagegen zu sagen. Weil das ist ja der Gipfel der Unbarmherzigkeit. Jesus hat es mal an anderer Stelle verglichen damit. Und wenn ihr einen Ochsen habt, und er fällt in den Graben am Sabbat. Was macht ihr denn? Lasst ihr den Ochsen verrecken im Graben? Nein, ihr würdet ihn doch rausholen und ihr würdet doch davon überzeugt sein, dass das im Sinne Gottes ist. Wie viel mehr ist ein Mensch, ihn zu heilen. Was war das für eine Lebenswende für diesen Mann, dessen Hand geheilt wurde? Was für eine Lebenswende! Er konnte ordentlich jetzt arbeiten, er konnte sich freuen. Ich meine, er hat das Reich Gottes dann verkündigt und gelebt und vorgelebt. Und das ist der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes. Dafür ist Jesus gekommen. Und ich möchte sagen, es gibt so zwei Leitplanken, die für uns auch wichtig sind. Zwei Leitplanken, damit wir nicht auf der einen Seite den Graben fahren, auch nicht auf die andere Seite. Und ich habe das in einem Bild hier mal so dargestellt, so in aller Vorläufigkeit. Das Vorbild ist Jesus und der Vater. Wie ist es mit dem Wort Gottes? Jesus ist das Vorbild. Er hat das Wort seines Vaters geehrt. Er hat es geachtet. Er hat es gelebt. Er hat es zum Teil erneuert. Aber er hat immer tiefsten Respekt vor dem Vater und vor seiner Heiligkeit gehabt. Jesus ist nicht gekommen, um zu sagen, das braucht ihr alles nicht, lebt, wie ihr euch fühlt und das, was ihr fühlt, macht mal und das, was gerade euer größtes Bedürfnis ist, lebt das aus. Das hat Jesus überhaupt nicht gesagt, weil das ist eine gefährliche Freiheit, so habe ich es mal genannt. Und Freiheit bewusst in Anführungsstrichen, es ist nicht Freiheit. Die Gebote Gottes, die Worte Gottes zu halten, sind wichtig. Sie sind unser Kompass, sie sind unsere Orientierung. Sie helfen uns, dass wir nicht auf der Seite da runterfahren in den Graben. Und jetzt könnt ihr euch irgendwas da ausmalen, dass da ein See ist oder was, oder ein tiefer Abhang oder so. Nein, Jesus hat den Vater geehrt und das Wort Gottes. Und das ist für uns so wichtig, dass wir sagen, ja, das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes. Ich studiere das Wort Gottes. Ich lese das Wort Gottes. Das ist mein Halt. Das ist meine Orientierung. Ich habe neulich etwas gelesen und weiß ich nicht, kann man darüber diskutieren, aber um mal so einen Punkt zu machen. Es wird vieles studiert und erforscht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das gut finde, dass wir Dinge erforschen und studieren. Wie das hier funktioniert auf diesem Planeten. Chemie und Physik und Biologie und so weiter. Energiegewinnung und so. Das ist gut, das ist schön. Und wenn hier Forscher in Ehrfurcht vor Gott das tun, ja, das ist ein Segen. Aber neulich las ich, die lernen, wie man die Bibel erforscht, das ist eigentlich die höchste Wissenschaft. Das hört sich heute so richtig komisch an, oder? Weil wir so in so einem säkularen Umfeld leben, dass man irgendwie sagt, ja, boah, das ist ja, nein. Aber wisst ihr, warum ich glaube, warum das so wichtig ist? Weil Jesus gesagt hat, Himmel und Erde werden aufhören, aber meine Worte nicht. Das Wort Gottes wird nicht aufhören. Das Wort Gottes ist das Bleibende. Es fing mit dem Wort Gottes an, Gott sprach und es wurde. Und das Wort Gottes wird bleiben in alle Ewigkeit. Von daher ist es für uns als Gläubige so wichtig, dass wir lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen. Dass wir es lesen für unsere Erbauung, für die Stärkung unseres Herzens, unseres Glaubens. Aber auch darüber hinaus möchte ich mal sagen, und ich sage nicht, wir sollen alle Theologie studieren, darum geht es ja nicht, aber dass wir wissen, wie wir mit der Bibel umgehen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn man so durch die Bibel durchliest, gibt es ja immer wieder mal Stellen, wo man denkt so, okay, was heißt das für mich heute? Eine sehr gute Frage. Und manchmal ist ja auch besser, dass man einfach mal aus Respekt den Hut zieht und sagt, boah, verstehe ich jetzt gerade gar nicht, aber Herr, ich liebe dich und dann, du wirst es mir irgendwann erklären. Das ist ein guter Umgang. Aber es ist auch gut, dann mal sich Zeit zu nehmen und mal zu erforschen und zu schauen, was heißt es denn jetzt heute? Weil eine große Gefahr ist, wenn ihr nochmal die Leitplanken da zeigen könnt, eine andere große Gefahr ist eben die herzlose Rechthaberei. Die herzlose Rechthaberei. Und das ist ein Thema bis heute. Wir müssen nur mal in die USA schauen. Und ich bin nicht einer, der jetzt hier alles erklären kann und der sich auf eine Seite stellt. Aber es gibt auch herzlose Christen, denen es irgendwie, wo die Frage ist, geht es denen noch um den Menschen oder geht es um herzlose Rechthaberei? Diese Welt ist kompliziert. Es ist nicht alles so einfach. Und wenn es einfach ist von den Regeln her, ist es im Leben eines Einzelnen aber nicht unbedingt ganz einfach. der irgendwo versucht, seinen Weg zu gehen, der irgendwo Gott noch gar nicht kannte, der irgendwo in einer schwierigen Familie aufgewachsen ist, der irgendwo gemobbt wurde, der irgendwo Missbrauch erlebt hat, der irgendwo abhängig geworden ist. Gott ist barmherzig. Und er wünscht sich, dass wir als Gläubige in einer Reife und mit einer Barmherzigkeit solchen Menschen begegnen und nicht, dass wir ihnen alle möglichen Gesetze vor den Latz knallen. Jesus ist gekommen und er wurde oft kritisiert, weil er mit Menschen zusammen war, die irgendwie nicht in das fromme Schema passten. Matthäus und andere, Zachäus und andere, Maria und Magdalena und andere. Er ist nicht gekommen, hat gesagt, alles super, was ihr macht. Aber er war erstmal barmherzig und er hat ihnen eine Chance gegeben. Und bei Jesus zählt der Gedanke der Entwicklung viel mehr als, ich bin aber geistlicher als du. Geistlichkeit ist ein Geschenk. Es ist eine wechselvolle Dynamik, dass ich in der Liebe Gottes unterwegs bin und dass ich wieder mehr verstehe und dass ich nochmal wachsen darf und dass ich dann gnädig bin mit den Menschen, die in bestimmten Bereichen das noch nicht so leben. Dafür ist Jesus gekommen. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, auch mit der Schrift so umzugehen, dass nicht der Prophet Hosea zu uns sagen muss, wo ist eure Barmherzigkeit? Aber auf der anderen Seite auch nicht, dass wir sagen, boah, das ist alles, also Altes Testament kannst du schon mal alles vergessen und Neues Testament, ja, nee, Paulus kannst du auch vergessen, nur das, was Jesus gesagt hat. So, okay, und dann hat Jesus von der ewigen Verlorenheit gesprochen, wir nennen das auch Hölle. Nee, warte mal, das kannst du auch noch mal beiseite lassen. Und dann wird es alles ganz dünn und ganz schmal und dann bleibt dann noch drüber, naja, sei mal nett zu den anderen Menschen. So, nein, nein, nein. Das ist nicht das Wort Gottes. Das Wort Gottes bedeutet, Gott zu lieben, den Nächsten wie sich selbst, auf dem Weg zu sein, barmherzig und menschlich miteinander umzugehen, einander anzureizen zu den guten Werken. Ja, und auch, dass wir als Gemeinde schon etwas repräsentieren von Licht und Salz in dieser Welt, dass wir schon Menschen sind, wo vielleicht die anderen irgendwo was merken können. Wow. Die leben mit Gott, aber die leben mit einem barmherzigen Gott, mit einem erlösenden Gott, mit einem befreienden Gott. Dafür ist Jesus gekommen, das hat er vorgelebt und das wünsche ich uns, dass wir von Jesus lernen. Bibeltuning, so haben wir diese Predigtreihe genannt, mit der wir hier heute anfangen. Bibeltuning bedeutet, tune mal deine Überzeugung und deinen Umgang mit der Bibel, damit sie Jesus-mäßig ist, der Umgang. Ein Jesus-mäßiger Umgang, der bedeutet, dass wir in immer mehr Freiheit kommen und dass wir helfen, anderen in Freiheit zu leben, die es nur gibt, ganz nah bei Gott, in der freiwilligen Abhängigkeit von Gott, unserem Schöpfer, der uns gemacht hat, der weiß, wie es am besten geht. Freiwillig von ihm abhängig, von Jesus lernen, das ist der Weg der Freiheit und dann stürzen wir nicht ab in eine Scheinfreiheit, die uns irgendwann bindet oder kaputt macht oder unsere Ehen zerstört oder unsere Familien, unsere Beziehungen oder uns arbeitsunfähig macht. Und auf der anderen Seite, dass wir eben nicht die Richter der Menschen sind. Wir sind nicht die Richter der Menschen. Gott ist der Richter der Menschen. Und er wird es auch tun am Ende der Zeit. Aber wir sind dazu da, auf Jesus hinzuweisen und auf einen Umgang mit seinem Wort, der sowohl der Heiligkeit als auch der Barmherzigkeit Gottes entspricht. Amen.